Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
Hallo zusammen. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, bei der letzten Folge sind wir so verblieben, dass wir gesagt haben, bis bald in Montenegro, aber es ist schon ein bisschen her. Und ja, daran wollen wir heute anschließen. Wir waren ja in den Sommerferien mit dem Camper unterwegs und zwar auf dem Balkan. Und haben da ja mehr Zeit als ursprünglich geplant in einem für uns komplett neuen Land in Albanien verbracht. Darüber haben wir ausführlich schon erzählt. Und aber ja, von dort aus sind wir ja nicht direkt nach Hause weitergefahren, sondern haben uns noch mehr umgetan und mehr angeschaut auf dem Balkan. Und heute wollen wir über das nächste Ziel dort berichten und das ist nämlich Montenegro. Und ja, wir waren da zwar nicht so lange, aber haben doch so ein paar Sachen entdeckt und erlebt und gesehen. Und darüber wollen wir euch heute erzählen, was es da zu sehen und zu tun gibt mit der Familie.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Montenegro, das klingt schon so cool, ne? Weißt du, was das bedeutet?
Ich schätze mal Schwarzer Berg, oder?
Ja, richtig. Aber ich finde, es klingt eher spanisch, oder?
Ja.
Also es liegt aber nicht in der Nähe von Spanien, sondern auf dem Balkan. So viel wissen wir ja bereits. Und Montenegro ist eines der kleineren Länder in Europa. Und total
spannend. Der kleinsten sogar, würde ich sagen, oder? Auch von der Einwohnerzahl?
Ja, 620.000 Einwohner ist überschaubar.
Ja, weniger als Köln, ne? Deutlich weniger.
Ja, und die Hauptstadt, wir wollen mal ein bisschen Fakten schaffen erstmal.
Das ist Andis Part.
Nee, kannst du bitte sagen, weil ich bin jedes Mal gescheitert an der Aussprache
des... Ah, okay, die Hauptstadt, ja. Podgorica.
Podgorica ist gar nicht so schwer, ne?
Ja, also viel mehr kann ich aber auch nicht darüber berichten. Wir waren nämlich gar nicht in Podgorica.
Wir sind ganz knapp vorbeigefahren.
Ja, ne? Wir haben es von Weitem gesehen.
Ja, was gibt es über Montenegro zu berichten? Montenegro liegt auf dem Balkan, ne, die Grenzen an Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo und im Südosten an Albanien. Also es gibt einige Grenzen und einige Nachbarländer. Und das Land ist seit einigen Jahren Beitrittskandidat der Europäischen Union. Aber Fun Fact, die haben schon seit langem den Euro als Währung und sogar noch eine Vorgeschichte, denn seit 1999 galt als Währung die deutsche Mark noch. Und als dann die Mark abgeschafft worden ist, der Euro kam, haben die Montenegriner gesagt, ach, dann nehmen wir den Euro auch direkt mit, auch wenn wir noch gar nicht in der EU sind.
Ja, es ist so ein bisschen verwirrend, ne? Wenn man dort unterwegs ist. Man denkt, okay, Kroatien, EU-Mitglied, da gibt's keinen Euro. Man ist in Montenegro, kein EU-Mitglied, man zahlt mit Euro. Also man muss sich da erstmal so ein bisschen einfinden, ist so ein bisschen verwirrend, wenn man es vorher nicht weiß.
Ja, verwirrend ist ja auch die ganze Geschichte, gutes Stichwort ja. Zum Balkan. Ich will mal in 2, 3 Sätzen sagen, was zu Montenegro. Denn das Ganze war ja früher alles Jugoslawien und nach der Auflösung in 90er Jahren bildete Montenegro zusammen mit Serbien einen Verbund zweier eigenständiger Staaten. Und das hieß damals Serbien und Montenegro. Und 2006 erst erfolgte dann nach einer Volksabstimmung die Unabhängigkeit von Serbien und die Gründung des unabhängigen Staates Montenegro. Und den haben wir besucht im Sommer.
Genau. Und das ging so ein bisschen hoppla hopp, würde ich fast sagen, dass wir aus Albanien, wir hatten so ein bisschen hin und her überlegt, bleiben wir noch länger in Albanien, fahren wir da nochmal ins Meer oder fahren wir mal so langsam rüber nach Montenegro. Und irgendwie ging es so schwuppdiwupp. Wir hatten noch so ein paar albanische Lek, die Währung dort in der Tasche. Und ja, plötzlich waren wir schon an der Grenze. Ne? Es ging irgendwie so ineinander über. Dann haben wir noch so ein paar Melonen oder so gekauft, um die letzten Münzen da loszuwerden. Und ja, dann waren wir schon in Montenegro. Also wir haben uns von Süden genähert, von Albanien aus.
Genau, und bei der Gelegenheit kann man sagen, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, nach Montenegro zu fahren. Mhm. Die beste, würde ich sagen, ist natürlich die wir gewählt haben, aus Albanien zu kommen und dann nach Norden zu fahren. Man kann aber auch mit dem Flugzeug fliegen. Und zwar gibt es tatsächlich 2 internationale Flughäfen in Podgorica und in Tivat. Aber, Geheimtipp, man kommt von Deutschland auch ganz gut nach Dubrovnik. Das liegt ja gar nicht so weit weg, so 100 Kilometer vielleicht von der Grenze entfernt.
Also ganz im Süden Kroatiens.
Und da gibt es ja einige Flugverbindungen von Deutschland aus und dann kann man sich mit dem Mietwagen einfach ja auf den Weg machen runter nach Montenegro. Das ist eine ganz gute Sache. Dann gibt es einen Hafen, Bar, ne? Das ist einer der bedeutendsten Seehäfen in Montenegro und von da aus gibt es regelmäßigen Fährverkehr von zum Beispiel Bari und Ancona in Italien. Also auch das ist eine Möglichkeit, darüber zu fahren. Mhm. Oder halt eben, was die meisten machen, mit dem Auto kommen. Ne? Dann fährst du halt die Balkanroute, also fährst durch Slowenien, Kroatien, bis du dann irgendwann in Montenegro ankommst.
Ja, und das ist eine ganz schöne Strecke. Also ich würde es auf ein paar Tage aufteilen. Zu Bar fällt mir übrigens gerade noch ein. Das liegt auch relativ gegenüber, glaube ich, von Bari. Und daher kommt wohl auch der Name. Ne? Also gegenüber von Bari liegt Bar, kann man sich ganz gut merken. Ah, und da gibt es auch ganz gute Schiffsverbindungen.
Ein guter Tipp. Ja. Und es gibt tatsächlich auch, also einen überschaubaren Zugverkehr, aber es gibt Verbindung von Belgrad nach Bar tatsächlich, also über Podgorica. Und es ist eine einspurige Strecke, also es ist nicht ganz so populär, aber man hat tatsächlich die Möglichkeit, auch mit dem Zug da irgendwie hinzukommen. Nur dann ist die Frage, wie kommst du dann halt weiter? Dann musst du halt dann eben auf Busse ausweichen. Also ich glaube, ganz angenehm ist es, wenn man sich auch so die Verkehrslage anguckt, mit dem eigenen Auto oder mit dem Camper zu fahren. Es gibt tatsächlich auch keine Autobahn, beziehungsweise erst 2022, also jetzt vor wenigen Wochen, wurde ein kurzer Autobahnabschnitt aufgemacht und sonst gibt es im ganzen Land gar keine Autobahn.
Apropos Autobahn, ne? In Albanien, haben wir glaube ich schon letztes Mal erzählt, wurden wir ja von vielen gewarnt, ne? Boah, die Albaner, die fahren so schrecklich Auto, wir haben das überhaupt nicht so empfunden. Aber als wir dann über die Grenze kamen, war unsere erste Begegnung doch in Montenegro oder relativ am Anfang, dass wir mit unserem Camper wohl irgendwem zu langsam gefahren sind und dann riesen Hupen, Stinkefinger aus dem Fenster.
Ja, die Frau,
und so,
ja.
Okay, was ist denn hier los?
So, eine
so ein bisschen
Lady.
Aggro. Ja. Da mussten wir uns erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Also wir haben es so erlebt, dass die Montenegriner deutlich rasanter fahren und auch aggressiver als die Leute in Albanien. Also das war am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wenn man mit dem Bus fährt, da können wir vielleicht gleich nochmal was zu erzählen, aber hier passt es schon ganz gut. Das kann man machen, aber man sollte sich so ein bisschen umhören, auch bei Einheimischen, weil die Bushaltestellen nicht so ganz erkenntlich sind. Also wir sind mal mit dem Bus gefahren in der Bucht von Kotor und wenn wir nicht einen Einheimischen gefragt hätten, wo die Bushaltestelle ist, wir hätten sie nicht gefunden. Die war bei so einem Müllcontainer.
Ja, gut, genau. Aber das ist ja nicht immer ein Indiz für eine Bushaltestelle.
Nicht immer,
ich mich an irgendeinen Müllcontainer stelle und warte, dass vielleicht irgendwann mal ein Bus vorbeikommt. Also von daher immer.
Nee, also man kann es nicht umdrehen. Der Müllcontainer könnte eine Bushaltestelle sein, aber nicht jeder Müllcontainer ist eine Bushaltestelle.
Genau. Mhm. Ja, das ist die Gelegenheit, auch mit den Einheimischen Kontakt aufzunehmen und
genau.
Sich mal auszutauschen.
Mal zu fragen, ist der Müllcontainer eine Bushaltestelle oder nicht? Weil ein Haltestellenschild haben wir nicht gesehen. Ja. Ne? Aber wenn man dann weiß, wo das ist und sich da hinstellt, dann kommt der Bus auch, sogar am Sonntag.
Genau.
Ja.
Ja, jedenfalls sind wir vom Süden eingereist, von Albanien, in der Nähe von Skodra ist da der Übergang, der Grenzübergang. Und dann sind wir auch direkt abgebogen ans Meer, denn dort gibt es den Velika Plaza, so nennt sich das, glaube ich, ein 12 Kilometer langer Sandstrand. Und das ist einer der längsten Sandstrände
der östlichen Adria.
Europas, ja. Genau. Und ja, demnach.
Ich glaube sogar der längste, meine ich.
Ja, und der längste auch Montenegros natürlich. Und der war gar nicht so schlecht, ne? Und
es ist sogar der ganzen östlichen Adria der längste. Und ich glaube auch fast, dass er 13 Kilometer lang ist.
Ja, ich habe 12,475 gemessen. Aber
also deutlich über 12 und er ist sehr lang.
Okay,
ja.
Einigen wir uns da drauf.
Ja, sehr gut.
Er ist sehr lang und ganz nett, weil es ist so ein schöner Sandstrand, der so ganz seicht ins Wasser geht und das sieht ganz lustig aus, wenn man dann irgendwie so in 200 Meter aufs Meer rausguckt und dann noch irgendjemand knöcheltief im Wasser rumwartet. Das sieht ganz witzig aus und ist auch, by the way, ein ganz beliebter Kitesurf-Spot, weil halt eben da ein ganz guter Wind geht und das Wasser relativ flach ist, also da kann man ganz gut herumpesen und da gibt es auch einige Kiteschulen, aber auch einige Resorts und Campingplätze.
Mhm. Ja, und ist auch beliebt, ne, wenn ihr noch jüngere Kinder habt, das ist so ein bisschen Ostseestrandmäßig, ne? Also was Andi gerade sagte, wie seicht das reingeht und es ist auch bewacht und es ist auch ganz gut erschlossen, ne, mit so Liegen, aber trotzdem nicht jetzt total überfüllt. Man kann sich auch so dahinlegen. Also auch mit kleineren Kindern ist der Strand bietet sich das an, dahin zu gehen.
Was ich ganz interessant fand, war, dass wir waren ja in dem Safari Campingplatz, ne?
Ja.
Und da stand halt überall Kiefern. Und wenn man sich da so ein Plätzchen gesucht hat auf dem Platz, das hätte auch irgendwo in Frankreich, Atlantikküste sein können. Ne? So vom
Flair. Nur das Meer war halt nicht so wie am Atlantik.
Das war deutlich ruhiger.
Ja,
war, ne?
Sehr ruhig.
Genau. Aber ja, und da konnte man halt dann eben stehen, also direkt sehr nah am Strand, da waren es nur ein paar Meter. Und dann konnte man sich da halt eben sich gemütlich machen. Und es fällt halt natürlich auf, dass da halt auch wieder so ein bisschen so Italo-Style halt überall liegen und Sonnenschirme in Reihe und Glied stehen. Das hat irgendwie was, ja, Interessantes, finde ich, wenn man sich, weil die alle je nach Resort oder je nach Platz unterschiedliche Farben haben und so, also alles schön in Reihe und Glied, das, ich finde, ja, das so hat ja was, ne? Mhm. Aber ist natürlich jetzt kein naturbelassener Strand.
Nee, aber es gibt auch Abschnitte, wo man sich so hinlegen kann, ne? Also man muss sie nicht mieten. Und wir hatten irgendwie auch Glück, als wir da waren, ne? Da kam gar keiner, der irgendwie kassieren wollte. Wir waren erst nachmittags dort, haben uns da niedergelassen, haben immer geguckt, wann kommt denn einer zum Kassieren? Kam keiner. Oder? Habe ich falsch? Nee, da kam wirklich niemand. Nee. Dafür kam jemand mit so leckeren Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, das waren so Art Windbeutel, so ein Gebäck. Also wenn man da so am Strand liegt und so ein kleines Hüngerchen hat am Nachmittag, dann kann man da für 2 Euro oder so sich so ein leckeres Ding holen. Das fand ich ganz nett. Und da gibt's auch so Strandbars, ne, dass man sich da was zu trinken oder so holen kann.
Preisig war es aber auch fair, ne? Also was, was dieses Gebäck da kostet, ich glaube, 1 Euro oder so. Ne, ja, das war nicht so wild.
Das war echt okay. Wir hatten da leider so ein bisschen Pech, ne? Wir haben gedacht, oh, jetzt sind wir hier bei 12 oder 13 Kilometer langem Strand. Da können wir jetzt mal so einen richtig schönen, faulen Strandtag einlegen. Und dann hat's aber am nächsten Tag, hatte sich total abgekühlt, obwohl es ja wirklich Hochsommer war im Juli. Und hat so angefangen, sich so richtig schön einzuregnen, mit noch ein bisschen Gewitter dabei. Also man konnte jetzt auch nicht ins Wasser gehen. Und ja, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Der Campingplatz war ganz schön da unter den Kiefern. Wir haben ein paar Spiele gespielt im Camper. Die Jungs haben am Strand, war so ein riesiges Trampolin aufgebaut. Das konnte man sogar umsonst nutzen. Und die haben sich dann ihre Badehosen angezogen und sind da, wenn es gerade mal nicht gewittert hat, auf diesem Trampolin rumgesprungen. Und ja, so ging unser Tag dann vorbei, ne? Wir haben uns noch so ein bisschen umgeguckt in der Gegend, haben einen Supermarkt geholt, um ja ein bisschen frisches Gemüse zu holen. Haben uns da so ein bisschen verirrt in diesen Resorts, die es da gibt, die zum Teil schon fertiggestellt waren und zum Teil noch nicht oder nicht mehr oder wie auch immer.
Ja, das ist ja ganz interessant, weil in der ersten Reihe direkt nach dem Strand gibt es halt eben diese Campingplätze und dahinter ist ja Brachland. Da war ja viel, und dann kam da vereinzelt, also wir mussten echt ewig latschen, kam vereinzelt, naja, nennt es das Supermarkt, also kleine Geschäfte, mal eine Bäckerei, mal ein Obststand.
Die war sehr lecker, ne?
Ja, die war sehr lecker. Aber da musste man ordentlich latschen, also es gab auch nicht wirklich eine Infrastruktur. Und ich habe gelesen, dass das sich jetzt ändern soll. Und da können wir wirklich nur die Daumen drücken, weil du weißt ja, direkt dahinter, es war ja riesige Freifläche, dass die da jetzt nicht irgendwelche Hotelklötze oder Anlagen hinbauen, sondern dass die da verantwortungsvoll mit umgehen, weil dieser große Strand ist natürlich ein totaler Touristenmagnet und super attraktiv, gerade für Familien, weil es halt eben so angenehm ist für kleine Kinder auch mit dem Wasser, dass die da jetzt nicht irgendwie jetzt komplett den Touristenkoller kriegen und wahnsinnig bauen.
Ja, da gibt's nämlich so ein paar andere Strände, mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber wenn ihr so Halligalli-Strände sucht, die jetzt nicht unbedingt so kinder- und familienfreundlich sind, die gibt's in Montenegro auch, ne? Also die sind noch eher zu finden als solche ruhigeren Ecken. Da gibt's so ein paar wirklich so Schickimicki auf der Strandpromenade auf- und abspazieren und Party-Strände, die gibt's auch einige.
Das ist sogar die Mehrheit, ne? Also das ist letztendlich, wenn man, die Küste ist ja gar nicht so lang, wenn man jetzt weiter Richtung Norden fährt, dann kommt man da automatisch hin und da haben wir auch gehört und auch selber gesehen, dass das einfach jetzt nicht so unser Ding ist, ne? Also das ist wirklich schon anstrengend, wenn man sich mal ein paar ruhige Tage gönnen will am Meer, dann ist jetzt gerade, wie gesagt, noch der Velika Plaja noch eine gute Sache und wir hoffen, dass es auch so bleibt und dass sie da vielleicht einen Gegenpol setzen zu den anderen Halligalli Orten, ne?
Kleiner Tipp, wenn ihr auf dem Campingplatz steht, nehmt euch Oropax mit. Da waren nämlich so ein paar streunende Hunde, die uns den Schlaf geraubt haben, trotz Oropax übrigens. Und dann kam noch irgendwann so eine fauchende Katze dazu. Ja. Also da war echt was los nachts. Alle haben irgendwie versucht, die zu verscheuchen, aber es ging nicht so richtig. War ein bisschen laut.
Ja, wobei, das ist ja interessant, weil all das, was vor dem wir in Albanien oder vor Albanien gewarnt worden sind, trat dann erst in Montenegro auf. Irgendwie völlig wahnsinnige Autofahrer, kläffende Hunde hatten wir in Albanien alles nicht, aber dann in Montenegro. Ja, schön. Ja. Also die Grenzen sind fließend, das ist auch wunderbar.
Ja, und nicht, dass ihr jetzt abschaltet, also es gab auch ein paar schöne Sachen in Montenegro und dazu kommen wir jetzt.
Das ist ja schön, grundsätzlich bellende Hunde, nur nicht halt nachts und nicht die ganze Zeit und nicht direkt vor unserem Camper.
Ja. Also wir sind dann jedenfalls nach 2 Tagen am längsten Strand der südöstlichen Adriaküste weitergefahren Und zwar nach Stari Bar. Das ist eine Ruinenstadt, gar nicht weit von Velika Plaža entfernt. Und das ist eine Stadt, die über eine über 2000-jährige Geschichte zurückblickt und immer wieder zerstört, neu aufgebaut wurde und dann letztendlich nach einem Erdbeben 1979 endgültig verlassen wurde. Und es wurde das neue Bar gegründet, Novi Bar, nur ein paar hundert Meter entfernt in Richtung Küste. Und das alte Bar, also Stari Bar, das kann man besuchen. Und da waren wir, das ist total interessant.
Ja, ist ja eigentlich auch eine krasse Sache. Ist die alte Stadt zerstört, sagst du, komm, bauen wir nicht auf, wir bauen daneben einfach eine neue. Gott sei Dank, weil es ist tatsächlich eine interessante Gegend da. Ne? Da steht noch dieser alte Turm. Ne?
Dieser Uhrenturm, genau, ne? Den sieht man schon von Weitem.
So ein Wahrzeichen. Und sonst kannst du wirklich da noch so diese Straßen lang gehen. Stehen noch so die Grundmauern oder manche, ja schon so Kirchen oder kleine Kapellen stehen noch komplett. Aber auch manche so große Befestigungsanlagen. Ein Aquädukt steht da.
Ja, ne? Das ist gut toll. Erhalten, das Aquädukt noch.
Und du hast auf der einen Seite hast du halt einen tollen Blick auf das Rumia-Gebirge und auf der anderen Seite halt zum Meer. Also ein sehr schöner Ort. Und das ist immer toll, wenn man so ganze Städte hat, ne, die man so besichtigen kann, da kriegt man so einen Eindruck dann, wie es mal war. Ne?
Ja, und auch so von den verschiedenen Einflüssen, ne? Also christliche Einflüsse, aus der osmanischen Zeit gibt es verschiedene Kirchen, Gebäude, dieses Aquädukt, und das ist wirklich toll. Also das ist schön und interessant, sich anzugucken, aber auch der Blick ist einfach toll. Also da kann man gut ein bisschen Zeit verbringen, gibt es auch noch so ein Amphitheater und so, also kann man einfach so rumspazieren durch diese alte Stadt, das ist relativ gut besucht, aber man kann sich ganz gut aus dem Weg gehen, und das ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, ist total interessant.
Ja, und dann sind wir auch weitergefahren. Ne? Wir hatten an dem Tag, sind wir ganz gut rumgekommen, ne?
Ja.
Weil Montenegro ist ja auch nicht so groß, und wir hatten dann zumindest den Plan, ein bisschen ins Landesinnere zu fahren, und dann sind wir an den Skutari-See gekommen. Und das ist ganz interessant, weil der Skutari-See hat verschiedene Namen.
Ja, ne? Je nachdem, von wo aus man über ihn spricht.
Genau, zum Beispiel Skadarsee oder in Albanien der Skodrasee. Ne, ist aber alles der gleiche See, und der ist aber zu größten Teilen auf der montenegrinischen Seite und auch auf der albanischen.
Und der ist riesig, ne? Der ist so groß wie der Bodensee ungefähr.
Ja, es ist der größte See Südeuropas, fast so groß oder neben dem Gardasee. Mhm. Ja. Und der ist ganz interessant, weil es ist so ein ganz interessantes Ökosystem mit unheimlich vielen endemischen Tier- und Pflanzenarten. Und teilweise, ich kann es gar nicht beschreiben, ist der See mit so Seerosen bedeckt. Mhm. Und dann bilden sich aber so kleine Fahrräder. Also man denkt von oben erstmal, ach, das ist ja nur ein Fluss. Und dann merkt man erst, ach nein, das Ufergelände ist ja auch der See. Und da sind überall Seerosen. Das ist unheimlich grün. Und man denkt sich manchmal auch, ach, das kann doch gar nicht hier jetzt Europa sein. Ich hatte irgendwie so spontan gedacht, ach, guck mal, wir sind ja in der Halongbucht oder so. Weil dann auch im Hintergrund so grüne Felsen aufkommen.
Das sieht total exotisch aus. Und dann an manchen anderen Stellen haben wir auch aber auch gedacht, das sieht irgendwie aus wie der Amazonas oder so, ne, weil das so zugewuchert ist. Ist auf jeden Fall total exotisch dort. Und man kann da sogar sich mit so kleinen Holzbooten drüber schippern lassen.
Ja, das ist also ganz beliebt, ne? Und es ist auch ein Anglerparadies. Da fahren viele Leute zum Angeln hin. Und man kann halt natürlich auch Vögel beobachten. Das ist also ein ganz beliebter Rast- und Brutplatz für Zugvögel aus Nordeuropa. Und also ein ganz, ganz interessantes Gebiet. Der See ist nicht immer so gut zu erreichen. Also, ne, es ist nicht so, dass man sich da jetzt irgendwie so eben mal ans Ufer setzen kann, sondern es gibt da verschiedene Punkte, von denen aus man dann Zugang hat. Aber ein wunderschöner See und eine ganz interessante Landschaft. Also es gibt auf der albanischen Seite zum Beispiel eher die Möglichkeit, mal ans Wasser zu gehen und zu schwimmen oder so. Aber auf der montenegrinischen haben wir es jetzt eher nicht gesehen. Es war halt eher so, ja, sehr stark bewachsen.
Ja, ist eher so schön zum Angucken, ne? Ist schon sehr, sehr besonders und ist da auch, glaube ich, eher Naturschutzgebiet, ne? Mit den ganzen Vogel- und Fischarten, die es da gibt und so.
Ja, der Krauskopfpelikan, wer kennt ihn nicht, ist da heimisch, und ich wusste gar nicht, dass es Pelikane auch bei uns in Europa gibt, aber am Skutari-See gibt's den.
Ja. Ja. Okay. Ja, das war der nächste Stopp, und dann sind wir noch weitergefahren, noch höher in die Berge hinein. Und zwar auf 1660 Meter hoch. Da hat sich der montenegrinische Fürst und Dichter Petar Njegoš ein Mausoleum errichten lassen. Das hat er noch zu Lebzeiten verfügt. Und ja, ich würde mal sagen, da hat er sich ein ganz schönes Plätzchen für ausgesucht.
Das ist schon, finde ich, schon ein starkes Stück, ne? Wenn du jetzt, du bist zwar irgendwie Dichterfürst und bekannte Persönlichkeit, aber dass du dann einfach sagst, so, ich suche mir einfach so einen Berg aus und da möchte ich gerne begraben werden und dann seht einfach mal zu, wie er es hinkriegt, ne?
Und, ja, und die haben es ja auch hingekriegt.
Ja, Jahre später, ne? Also 1970 bis 1974 wurde dann dieses Mausoleum gebaut. Das hat schon ein, ja, es ist schon eine sehr exponierte Stelle da oben auf diesem Bergkamm, ne? Ja. Das ist nicht der höchste Berg Montenegros, aber du hast halt einfach von da oben aus einen Wahnsinnsblick.
In alle Richtungen, ne? Also nicht nur zum Meer, auch bis auf, natürlich über den See, bis nach Albanien rüber. Also es ist einfach ein, ja, ein toller Rundumblick von dort.
Genau, und allein der Weg hoch, der war schon toll, weil es so ganz interessante Landschaften war, ne? Also so.
Ja, und ein Tunnel.
Bewaldet, ja.
Nein, ich meine, ach so, erstmal bis wir mit dem hochgefahren Auto, ne? Sind, ja.
Erstmal so ein bewaldeter Weg, dann wurde es plötzlich so ganz, ganz karg. Und dann, ja, kamen wir halt irgendwann, konnte man den Wagen abstellen, muss dann zu Fuß gehen. Und dann, wie du gerade sagst, es gibt einen Tunnel, du gehst da halt quasi in so einen Tunnel und in dem Tunnel gehst du Treppen hoch und kommst dann plötzlich oben raus auf diesem Berghang oder Kamm und hast halt einfach schon da einen Wahnsinnsblick, ne?
Ja, und da ist es dann relativ zugig und auch ziemlich kühl und dann stehst du da oben und wehst fast weg. Ich weiß auch, wir haben da noch so eine Anmoderation für unseren Film zu machen und ich glaube, man konnte es gar nicht verwenden, ne? Weil es nur so.
Ja, es war sehr windig so und du musst immer noch wie Peter Negosch mit alle Fakten aufsagen und wärst fast weggeweht worden. Denn man sieht natürlich, hat einen wunderbaren Blick, man sieht bis zum Skutari-See auf der einen Seite, dann siehst du aber auch das Meer auf der anderen Seite, du siehst die Bucht von Kotor und ins Inland, also auf das Inlandsgebirge. Also du hast eigentlich, sagt man, hast du einen ganzen Blick über Montenegro. Und du hast natürlich oben dann halt das Mausoleum, wo der gute Peter Negosch sitzt.
Genau. Ja, und wenn man schon mal da oben ist, dann kann man sich das natürlich auch noch angucken. Ja. Kostet ein bisschen Eintritt, aber war jetzt nicht die Welt und ist auf jeden Fall, das Mausoleum ist interessant, aber vor allem dieser Ort ist interessant mit dem Blick.
Ja, ich glaube, das ist auch eigentlich das. Also das Mausoleum ist ja schön, dass es da ist. Und ja, und dann haben wir Lust bekommen, wieder runterzufahren, denn wenn man von oben schon auf die Bucht von Kotor sieht, dann denkt man sich so, ja geil, da fahren wir jetzt hin, ne? Und das haben wir gemacht.
Genau, also Bilder von der Bucht von Kotor kennt ihr ja vielleicht, die kannten wir auch und haben gedacht, oh, das ist so ein Ort, wo man auf jeden Fall mal irgendwann hinfahren sollte, weil das so außergewöhnlich ist mit dieser Fjordlandschaft, mit der mittelalterlichen Stadt Kotor, die so halb im Landesinneren liegt und trotzdem über das Meer verbunden ist. Und dann nähert man sich von oben schon so langsam in so Serpentinenstrecken nach unten und hat an jeder Ecke einen neuen tollen Blick auf diesen magischen Ort und denkt sich, wow, ich weiß nicht, wie viele Fotos wir da gemacht haben und wie viele Filme, als wir da runtergefahren sind, weil nach jeder Ecke es gefühlt noch schöner aussah. Ne? Und wir gedacht haben, das gibt's doch gar nicht.
Ja, du hast ja die
total schön
innere und die äußere Bucht und die ist dann halt erstmal das Meer und dann kommt die innere Bucht, die ist relativ flach und dann gibt's die äußere Bucht und die innere Bucht ist dann halt von deutlich höheren Bergen umgeben und man sagt ja auch, es ist ja einer oder der südlichste Fjord Europas, wobei es geografisch gesehen gar kein Fjord ist, aber ja, es ist halt ein ca. 30 Kilometer lange Bucht und die ist wirklich fantastisch und das ist einfach ein Hammer und das fand ich total reizvoll, wir da halt hinzufahren und da sind wir wirklich dann diese Serpentinen runtergekommen, man sah ja immer schon bei Google, ne, die uns geleitet hat, so, oh wei, die Straße, die sieht echt abenteuerlich aus, aber es war relativ angenehm, also mit dem Camper war es eigentlich kein Problem runterzufahren und wir kamen dann in der Nähe von Kotor unten an die Bucht ran und wollten dann halt die Bucht entlangfahren, weil es gab halt zwei Stellplätze, die waren, haben wir bei Park 4 Night gefunden, die wollten wir ansteuern.
Ja, und dann wurde es erst so richtig schwierig.
Wir waren bei Pranje. Ach, das sind diese Namen, die man meint. Nee, es war Pranje. Da in die Richtung sind wir gefahren. Jetzt muss man sagen, die Uferstraße an der Bucht ist, eine sehr schmale Straße und es gibt aber Verkehr in beide Richtungen. Und dann kommst du halt noch mit einem Camper an und also irgendwie musste ich alle zwei Meter halten und mich an dem Gegenverkehr vorbeizwängen. Das war und
hatte uns schon irgendjemand gewarnt, ne? Wir hatten das schon irgendwo gelesen, haben gedacht, ach komm, so schlimm wird's ja nicht werden. Und dann sind wir da lang gefahren und boah, das hat wirklich ewig gedauert. Und dann sind wir auch noch an dem Campingplatz an der Einfahrt, die sehr unscheinbar war, auch noch dran vorbeigefahren, haben keine Wendemöglichkeit gefunden und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer weitergefahren. Es war schon spät, wir hatten Hunger, wir waren total genervt. Und haben dann irgendwann wenden können, sind wieder zurückgefahren, um dann festzustellen, dass dieser kleine Stellplatz schon voll war. Und irgendwann hat es uns dann gereicht und wir sind mit der Fähre übergesetzt und haben ein bisschen weiter weg entfernt in der äußeren Bucht dann noch einen schönen Platz gefunden zum Stehen.
Genau, weil wir mussten ja dann einmal übersetzen, weil wir wollten in der inneren Bucht bleiben. Und da gibt es natürlich dann diese Verbindung zur äußeren Bucht und zum Meer. Und das ist eine ganz schmale Verbindung. Und das war übrigens ganz interessant. Das fand ich sehr faszinierend, weil da haben die im Mittelalter, haben die nämlich die Bucht dadurch abgeriegelt, dass keine feindlichen Kriegsschiffe in diese innere Bucht kommen konnten, indem sie einfach eine Kette gespannt haben. Ich weiß gar nicht, das waren irgendwie wie viele hundert Meter diese Meeresenge breit ist, aber es waren nur wenige hundert Meter.
Ja, nicht breit.
Und dann haben sie einfach eine dicke Eisenkette gespannt vom einen Ufer zum anderen, sodass halt keine Kriegsschiffe da durchfahren konnten. Also eine ganz einfache Methode, sich da innen drin zu schützen und vor gegnerischen Angriffen ja zu wehren. Ja, und da gibt es eben an dieser Stelle gibt es eine Fähre.
Dauert 5 Minuten oder so darüber zu fahren. Also geht ganz schnell und die fährt auch ganz häufig.
Von Lipetane nach Caminari und auf der anderen Seite war es dann etwas entspannter. Ne? Da waren die Straßen breiter und da haben wir einen schönen Campingplatz gefunden.
Ja.
Ein Stellplatz, ein Autocamp,
wie man also direkt sagt. Am, fast hätte ich gesagt, See, weil die Bucht wirklich da so still ist wie ein See. Also direkt an der Bucht, zwischen Straße und Bucht, so ein ganz kleiner Stellplatz. Nichts Besonderes, ganz einfach auch von den Sanitäranlagen und so weiter, aber einfach ein toller Platz, weil wir wirklich direkt am Wasser standen. Und dann haben wir da unseren Tisch aufgebaut unter so einem Feigenbaum. Das war ganz idyllisch, ne? Konnte man ins Wasser springen, war so ein kleiner Anleger und da in der Bucht schwimmen. Das war echt toll.
Ja, es war direkt am Wasser. Es waren, weiß ich nicht, 2-3 Meter, ging so ein kleines Mäulchen runter, dann fing das Wasser an, dann haben wir das Sub aufgeblasen, ne? Sind geschwommen, gesuppt. Also es war richtig cool. Und das ist ja nochmal toll, wenn du dann auf dem Wasser bist und von da aus nochmal den Blick auf die Bucht hast. Das ist nochmal was ganz Besonderes, weil ich finde halt, diese Bucht ist halt einfach
ja, der Wahnsinn, der Hammer. Ja, die ist total schön. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich gedacht, jetzt sind wir hier so nah an Kotor, jetzt wollen wir uns auch die Stadt Kotor angucken und das haben wir uns für den nächsten Tag vorgenommen und jetzt kommt die Story mit dem Bus. Da haben wir nämlich gedacht, okay, nach Kotor rein fahren wir nicht mit unserem Camper, nachdem wir uns hier gemütlich niedergelassen haben und die Straßen so eng sind und das bestimmt auch nervig wird mit dem Parken dort und haben uns entschieden, mit dem öffentlichen Bus zu fahren. Und da haben uns die Campingplatzbetreiber geholfen, wo wir die Bushaltestelle finden. Und die haben wir dann auch gefunden. Und der kam auch wirklich zu der Zeit, zu der er kommen sollte.
Da muss man sagen, die haben uns auch einen Link gegeben. Ich habe den jetzt nicht mehr im Koffer. Wir haben es einfach gegoogelt. Bus, Kotor.
Ja, da gab es auch den Fahrplan online.
Online einsehen. Und die waren super pünktlich.
Also, also wenn man einmal weiß, wo man die Haltestelle findet, dann ist das wirklich gar kein Problem. War auch sehr günstig. Und hat so, ich glaube, eine gute halbe Stunde oder 40 Minuten gedauert. Und die Fahrt war aber auch total schön, weil wir jetzt andersrum gefahren sind. Ne? Also nicht mit der Fähre, sondern andersrum die äußere Bucht und dann in die innere hinein. Und die Strecke einfach schon total schön war. Da kommt man durch so kleine Örtchen, man blickt immer aufs Wasser und die Fahrt an sich ist schon so schön.
Ja, es war wie eine Sightseeing-Fahrt. Ja. Man kann es halt genießen und man muss nicht gestresst da irgendwie dem Gegenverkehr ausweichen, sondern man kann diese wunderbare Bucht genießen. Und es gibt ja total schöne Orte da. Zum Beispiel einen, den möchte ich hervorheben, das ist Perast, durch den kommt man. Da lohnt es sich auch mal auszusteigen. Das ist also auch eine sehr schöne kleine Stadt mit so einem mittelalterlichen Stadtkern. Es gab keine Stadtmauer, sondern die wurden damals von Türmen geschützt. Und zur Blütezeit hatte diese kleine Stadt, das ist ein ganz kleiner Ort, über 100 Handelsschiffe. Es war also da eine ganz blühende Region und unheimlich viel Handel. Und die haben den Venezianern auch unheimlich Konkurrenz gemacht. Und dieser kleine Ort ist echt schön. Und da gegenüber sind auch so zwei Inseln, die ganz berühmt sind. Die eine, das ist diese, oh, jetzt kommt's wieder, Gospa und Otskrupelia. Das ist so eine Insel, die quasi künstlich aufgeschüttet worden ist mit so einer kleinen Kirche drauf. Und da gibt es so diese Tradition, wenn man vorbeifährt mit dem Boot oder so, dass man da immer noch Steine ins Wasser wirft. Und das ist also wirklich sehr schön gelegen. Da kann man auch mit dem Boot übersetzen als kleiner Ausflug. Ja, so ein sehr schönes Ziel. Und dann, wie du sagst, kommst du halt irgendwann in Kotor an. Am Busbahnhof.
Am Busbahnhof. Der ist so ein bisschen außerhalb, aber kann man die Stadt gut zu Fuß erreichen. Sieht da schon so alte Befestigungsanlagen, an denen man vorbeikommt und hat schon so einen tollen ersten Eindruck von der Stadt.
Ja, soll ich erwähnen, dass Kotor oder auch die ganze Bucht UNESCO-Weltkultur- und Naturerbe ist seit 1979. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo was Interessantes sein mag. Und die Stadt ist tatsächlich sehr schön. Und wir hatten Glück, wir kamen morgens an und es war noch nicht so voll, denn der Hafen war leer. Das sollte sich später ändern.
Ja.
Das heißt also, du hast halt eine mittelalterliche Stadt mit einer Stadtmauer. Du gehst halt rein, du hast kleine Gässchen, sieht wirklich sehr schön aus, alles noch original erhalten. Es gibt auch interessanterweise, dahinter ist ein Berg und da geht die, führt die Stadtmauer und die Befestigung weiter hoch.
Ja, und da kann man auch hochwandern. Ne, hochwandern. Wir haben uns das allerdings gespart bei der Hitze an dem Tag.
Es war zu warm.
Kann man aber machen, das ist bestimmt toll.
Alle paar Meter ist so eine Kapelle und das sind wie so kleine Stationen, dann hast du halt von oben auch nochmal einen tollen Blick, aber wie gesagt, bei über 30 Grad und in der knallen Sonne musst du das halt dir nicht geben und wir haben einfach uns unten es gut gehen lassen, nicht durch diese schattigen kleinen Altstadtgässchen flaniert. Ne?
Ja, außerdem hatten wir ja noch eine Verabredung.
Genau.
Ja, wir haben nämlich unsere Bloggerfreunde, die Hibbles, Nadine und Familie von Planet Hibbel getroffen, die zufällig genau am gleichen Tag zur gleichen Zeit auch in KOTOR waren und das war natürlich für uns, aber auch für unsere Jungs ein super Highlight. Und deswegen stand für uns vor allem im Vordergrund, die Zeit mit denen zu verbringen. Und ja, wir sind auch so ein bisschen durch KOTOR gelaufen und haben einen Eindruck bekommen. Aber wir sind da jetzt nicht noch irgendwie Kirchen, Museen oder sonst was besichtigen gegangen, sondern wir haben uns eher so treiben lassen, haben mal den Markt angeguckt und sind durch die Gassen gelaufen und waren dann mit den Hibbles noch ganz nett am Fluss in so einem total netten Restaurant mit Terrasse essen, wo sie, ich weiß nicht, ob uns zuliebe, aber wo so 80er Jahre Musik lief, sogar mit Geier Sturzflug, wer das noch kennt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, wir haben uns kaputt gelacht. Also es war sehr lustig dort.
Ja, KOTOR ist halt einfach unheimlich berühmt und bekannt in der Gegend und so der Touristenmagnet und das zieht natürlich auch die Kreuzfahrtschiffe an. Das ist ja echt ein Dilemma, ne? Also das, ich glaube, zum Glück ist die Bucht nicht so groß, dass so viele Kreuzfahrtschiffe auf einmal kommen.
Ja, aber wenn eins schon da steht, dann reicht's, ne? Das war nämlich dann Nachmittag so und das war so ein Riesending, dass man auf die andere Seite der Bucht gar nicht mehr rüber gucken konnte, weil man wie so eine Wand vor sich hatte mit diesem 10-stöckigen Schiff vor sich.
Ja.
Das war schon krass.
Also wir sind dann zurück zum Busbahnhof gegangen und plötzlich lag alles im Schatten, weil diese Schiffe können halt direkt unmittelbar vor der Stadtmauer anmachen und ja, also nicht irgendwie außerhalb, sondern direkt da. Und das nimmt die halt komplett die Sonne. Und du merkst es halt auch in der Stadt. Es war auf einmal.
Ja, die kamen gerade von Bord, die Leute, ne? Und dann kamen
voll.
Da die Massen angelaufen. Das war schon, ja. Also man sollte da möglichst früh morgens hinfahren, wenn die noch nicht angelegt haben. Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, und da merkt man mal, wie absurd das Ganze ist. Also wie da plötzlich diese Menschenmassen so einen kleinen, heimeligen Ort überschwemmen. Wir sind dann geflüchtet und sind wieder zurück zu unserem Camp, Autocamp gefahren.
Die Hibbles haben wir mitgenommen.
Genau. Und
oder sie uns vielmehr in ihrem Auto und du bist mit Milan mit dem Bus zurückgefahren.
Genau.
Ne?
Ja, ja. Das ist, wie gesagt, das ist total entspannt. Ich fand es total angenehm, mit dem Bus da zu fahren und einfach einen Blick aus dem Fenster zu genießen. Und dann sind wir noch ein bisschen an unserem Campingplatz, haben wir gechillt, ins Wasser gesprungen, ne? Und haben so den Nachmittag da genossen.
Ja. Wollten eigentlich noch essen gehen, aber dann war überall Stromausfall. Das mussten wir dann canceln.
Ja, das kann dann auch mal vorkommen. Und ohne Strom ging da halt gar nichts. Und dann gab es auch nichts zu essen.
Gab es ein Butterbrot.
Ja, da haben wir dann unsere Reste gegessen. Aber ins Restaurant gehen konnten wir nicht mehr.
Ja, wir hatten ja zum Glück unseren Gaskocher, ne, im Camper. Also wir haben noch was gekriegt. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit Montenegro, ne? Ihr merkt schon, wir waren jetzt nicht so super lange da, aber vielleicht habt ihr mit uns so einen ersten Eindruck von Montenegro gewonnen. Wir haben den gewonnen und es hat uns gut gefallen, ne? Mit ein paar Dingen, worüber wir uns gewundert haben, aber es ist einfach total schön und toll dort, sowohl die Orte als auch die Berge, die Blicke, die man da hat und das einfach mal zu erkunden.
Ja, ich habe noch Lust gehabt, ne, wenn wir Zeit gehabt hätten, noch weiter Montenegro zu erkunden.
Ins gerade Landesinnere so ins Landesinnere, vor allem. Ne?
Da gibt es halt tolle Schluchten und tolle Berge und tolle Landschaften. Also das ist wirklich nochmal urig. Ja. Aber muss ich auch noch ein bisschen was für weitere, spätere Reisen aufheben. Denn ich glaube, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass wir den Balkan erkundet haben. Denn es gibt da noch unheimlich viel zu sehen. Und da kommt man unmittelbar auch dann an Montenegro immer wieder vorbei und hat da sicherlich nochmal die Möglichkeit, tolle Dinge zu erkunden.
Ja.
Wir sind dann weitergefahren, die Bucht von KOTOR, und sind dann irgendwann nach Kroatien gekommen. Ne?
Genau.
Und dann ist man quasi dann innerhalb weniger Kilometer, wie ich eben schon sagte, in Dubrovnik. Und
genau. Dann ist man wieder in der EU, kann aber nicht mehr mit Euro bezahlen.
Genau, ja, genau. Und ich musste gerade nur noch mal an Dubrovnik denken, weil wenn ich das so vergleiche, weil wir sind halt vorbeigefahren. Man kann halt von der Straße, der Küstenstraße aus wunderbar auf diese wunderschöne kleine Stadt gucken, die da auf dieser kleinen, ja, das ist wie so eine Halbinsel ne? liegt. Ne? Und da haben wir gedacht, ach komm, weißt du was, wir fahren da einfach mal kurz raus, wir halten mal kurz an und springen mal raus. Was für eine dämliche Idee, weil kaum hast du die Küstenstraße verlassen, war der komplette Stau. Es war einfach komplett voll, nicht mal eben kurz anhalten und mal kurz reinspringen. Das war
ein bisschen naiv von uns.
Ja, ne? Sondern wir haben gesagt, komm, ist natürlich immer hart, wenn man halt an so einer Stadt vorbeifährt und sagt, ach, wollen wir nicht. Und wir hatten immer gesagt, komm, das lohnt sich jetzt irgendwie
für uns nicht. Ja, Dubrovnik ist einfach total gehypt im Moment. Das ist einfach super voll dort.
Ja, und haben wir uns dann in Kotor über das eine Kreuzfahrtschiff geärgert, dann fährst du an Dubrovnik vorbei und da liegen dann 3, 4, 5 von riesigen Kähnen da. Also unglaublich. Also dann kann man ungefähr sich vorstellen, was da dann in der Altstadt los ist. Ne? Und ich glaube, ja, gewisse Fernsehserien haben da auch ihren Beitrag zu geleistet, dass die Leute da wirklich hinströmen wie bekloppt. Muss auch total schön sein, aber...
Ja, wir haben es leider nur von Weitem gesehen, haben uns dann entschlossen weiterzufahren. Also wie gesagt, wir haben es probiert und sind dann umgekehrt, weil wir gedacht haben, wir stehen jetzt hier erstmal stundenlang im Stau und finden dann wahrscheinlich mit dem großen Wagen eh keinen Parkplatz. Und haben dann gedacht, komm, wir fahren einfach weiter und suchen uns einen schönen Stellplatz, den wir dann auch nach einiger Suche gefunden haben.
Ja, auf jeden Fall. Und die schöne Altstadt hatten wir in Kotor gehabt, an dem Vormittag zumindest.
Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie wir zurückgekommen sind. Mhm. Wir sind dann von Montenegro, beziehungsweise jetzt sind wir ja schon in Kroatien, in, ich glaube, 3 Tagen insgesamt waren es, zurückgefahren. Also wir hatten noch so ein bisschen Zeit, aber wir hatten auch noch ein paar Tage übrig, die wir auf einem ganz schönen Stellplatz verbracht haben, ganz im Süden Kroatiens, und zwar auf der Halbinsel, oh je, jetzt kommt's auch, Peljeschatz. Ja. Das ist eigentlich für viele eher so eine Durchgangsstation zur Insel Korčula, um auf die Insel Korčula zu kommen. Und wir haben gedacht, okay, wenn da viele nur durchbrettern, dann finden wir da vielleicht noch ein lauschiges Plätzchen. Und so war es zum Glück auch. Da haben wir einen Stellplatz gefunden, wo wir, ich glaube, am Ende waren wir 4 Nächte da, oder? Also es war schon eine ganze Weile.
Das war nochmal ein Highlight.
Ja, das war super schön.
Wir hatten ja so ein bisschen die Sorge, weil man hört es ja auch immer so, Kroatien ist halt im Sommer total überlaufen. Du musst Jahre im Voraus dir deinen Campingplatz buchen. Also spontan geht da gar nichts. Oder du stehst dann wirklich hinten neben dem Klohäuschen. Und dann hatten wir wirklich Glück. Und dann
komisch, ne? Also wir konnten es selbst nicht glauben, weil wir vorher ein paar Plätze angesteuert haben, die nicht schön waren und total überfüllt. Und dann finden wir plötzlich diesen Platz an einer eigenen Bucht mit Palmen und Feigenbäumen und direkt am Meer. Ganz komisch.
Ja, also wirklich direkt am Meer, und es war eine wunderschöne Bucht. Wir waren in 2, 3 Meter Wasser am schönen Kiesstrand. Wir haben sind da auch wieder unterm Sub rumgefahren, geschwommen, geschnorchelt.
Es gab noch so einen Felsen, von dem man springen konnte. Und sogar noch ein hübsches Örtchen, Trepagne, direkt in der Nähe. Da konnte man so, waren vielleicht 2 Kilometer entfernt, ganz guten Fußmarsch hinlaufen, auch an der Küste langlaufen. Und da kann man einkaufen, und da gibt es so ein paar schöne Restaurants. Da waren wir auch mal abends, und da gibt es auch den Hafen, von dem aus man dann wieder zum Festland fahren kann, wenn man nicht die ganze Halbinsel wieder zurückfahren möchte. Und das haben wir dann auch gemacht.
Ja, das fand ich ganz cool. Da stehen sie dann, das ist ein ganz kleiner Ort. Eigentlich besteht der Ort nur auf einer Straße, die am Hafen mündet, also auf dem Fährzubringer. Ja. Und da hört sie dann auf. Und da sind so ein paar Häuschen drumherum. Und dann stehen da halt dann vorher die ganzen Autos da in Reihe und Glied und warten auf die Fähre. Und man hat dann irgendwie noch so eine Stunde Zeit. Und es ist so warm. Und irgendwie war es dann ganz normal, dass alle Leute aus ihren Autos rausgegangen sind und ins Meer gesprungen sind. Mhm. Ne? Und dann saß hinterher so irgendwie, dann kam da schon die Fähre an. Dann saß dann so nach und nach die Leute rauskommen, sich abtrocknen, ins Auto setzen und dann alle auf die Fähre. Und das haben wir auch gemacht, ne? Und dann eine schöne Fährfahrt. Wie gesagt, Fähre ist immer eine tolle Sache. Und dann waren wir am Festland und sind dann die ganze Küste weiter hochgefahren, weil dann mussten wir ein bisschen Gas geben. Wir haben ja eben die Zeit in Albanien verbracht, in Montenegro, und haben dann auch eben an diesem schönen Platz in Kroatien noch ein bisschen längere Zeit verbracht und gesagt, okay, dann müssen wir jetzt aber
durchbrettern.
Das haben wir auch gemacht. Aber es ging erstaunlich gut, ne? Und dann haben wir kurz vor der Insel Kerk nochmal einen schönen Stellplatz gehabt, der war an so einer relativ steilen Küste, war sehr terrassenförmig, aber du konntest da direkt auf so einer Terrasse direkt mit Blick aufs Meer stehen. Das war ein Hammerplatz, und der hatte eine ganz schöne kleine Bucht, wo man wirklich nochmal nett schwimmen konnte, ne?
Ja. In der Nacht war es ein bisschen stürmisch. Da sind wir echt fast weggeflogen.
Das war dann nicht so schön.
Aber gut, das hat es uns dann erleichtert, den Abschiedsschmerz am nächsten Tag weiterzufahren. Da sind wir dann nämlich über die Grenze nach Slowenien, durch Slowenien durchgefahren und bis nach Österreich. Da haben wir noch mal eine Nacht am See verbracht, am Ossiachersee bei Villach. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
Da haben wir erstmal einen Schock bekommen, weil der Ossiachersee, der Campingplatz, was haben wir bezahlt? 70, 80 Euro für eine Nacht. Ja. Da, wenn du dann vorher unterwegs bist und selbst in Kroatien, was ja schon auch etwas teurer ist, aber so viel haben wir da, glaube ich, gar nicht bezahlt. Nee. Weitem nicht. Und in Montenegro und gerade in Albanien war es natürlich deutlich günstiger. Und dann gehst du halt auf irgendeinen See-Campingplatz in Österreich und zahlst mal schlappe
75 Euro oder sowas. Ne?
Für so einen ganz normalen Stellplatz. Ja, der Platz war schön, aber das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Ne? Ja. Und ja.
Wir haben dann gedacht, ach komm, ist jetzt egal, der See ist schön, wir können hier nochmal Sub fahren. Die Jungs waren da ganz glücklich, weil da viele andere Kinder und Jugendliche waren. Milan hat da irgendwie einen kennengelernt, der 4 Wochen da verbrachte oder so ähnlich mit seinem Wohnwagen. Ja. Also die wären auch gern noch ein paar Tage länger geblieben, aber ja, wir mussten unseren Camper irgendwann ja auch mal wieder abgeben und unsere Ferien waren auch einfach vorbei.
Ja, aber es ist ja das Schöne, dass man halt mit dem Camper sich so eine Rückreise auch so ein bisschen frei gestalten kann, dass man auch so nicht nur fährt, sondern auch sagt, komm, wir fahren jetzt so bis 17 Uhr und dann stellen wir uns irgendwo hin, suchen einen schönen Platz, können auch ein bisschen den Tag oder den Rest des Tages genießen, fahren am nächsten Tag weiter. Und ja, das war unsere Balkantour in diesem Jahr. Wieder wunderbar. Schöne, tolle neue Eindrücke. 2 ganz neue Länder kennengelernt mit Albanien, Montenegro. Und ja, wie gesagt, was ich eben auch meinte, es war bestimmt nicht das letzte Mal. Es gibt ja noch ein oder andere Ecken zu erkunden und das ein oder andere Land zu entdecken.
Ja.
Also wir sind gespannt.
Gut.
Ja, ihr könnt gerne mal bei uns auf dem Blog nachschauen, auf www.travelisto.net. Da gibt es noch passende Blogartikel, da könnt ihr auch ein paar Fotos sehen, ein paar passende Links, wenn euch da dieser Trip durch den Balkan interessiert. Oder auch auf YouTube, da haben wir unseren kleinen Roadmovie. Da zeigen wir irgendwie schöne Bilder von der Reise. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Das wäre schön.
Falls ihr es nicht schon getan habt.
Ja, genau. Falls ihr es natürlich davon aus, dass ihr es schon getan habt, aber dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weitere Folge. Und ja, dann.
Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.